Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 26. Folge begrüßen wir Professorin Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin für Geburtsmedizin und Gynäkologie im Vivantes Auguste Victoria Klinikum Berlin. Expertin für feministische Gynäkologie, Trägerin des Berliner Frauenpreises und Autorin eines eigenen Podcasts. Mit ihr spricht der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gass.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, Sie heute zu unserer nächsten Ausgabe des Podcasts begrüßen zu dürfen. Wir haben heute eine ganz besonders interessante, finde ich, Gesprächspartnerin hier bei mir, Frau Professor Mandy Mangler aus Berlin. Sie ist Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im Vivantes Auguste Victoria und Vivantes Klinikum Neukölln. Eine wirklich herausragende Führungsaufgabe. Sie waren vorher auch, habe ich gelesen, ja Chefärztin in der Charité eine Zeit lang. Die erste und bis jetzt auch einzige Chefärztin dort für den Bereich Gynäkologie. Hat mich ein bisschen gewundert, aber da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Professor Mangler, hier bei uns. Und gerne gebe ich Ihnen auch die Gelegenheit, sich ein bisschen persönlich vorzustellen.
Ja, vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Das ist auch für mich sehr spannend. Und genau, ich bin Chefärztin für Gynäkologie, Geburtsmedizin seit 8 Jahren bei Vivantes. Davor war ich in der Charité. Dort habe ich promoviert und habilitiert und war dann eben von der Pike auf, letztendlich vom PJ bis hin zur kommissarischen Leitung der Abteilung, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und mit Mitte 30 auf jeden Fall eine Herausforderung war, aber mich natürlich auch in meinen Führungsstil unterstützt und gefördert hat. Und dann habe ich mich entschlossen, eben zu Vivantes zu gehen als Chefärztin und arbeite seitdem dort, bin auch im Vorstand der Ärztekammer aktiv, im Berufsverband der Gynäkologen und Gynäkologinnen. Dann bin ich Vorsitzende der Berliner Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und dann noch Vorsitzende der Berliner leitenden Ärzte und Ärztinnen, also der gynäkologischen. Und das macht mir alles sehr viel Spaß, weil das natürlich, also Gynäkologie ist schon auch ein politisches Feld. Also die Gynäkologie ist hochgradig, nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch natürlich medizinpolitisch interessant.
Jetzt haben Sie eins verschwiegen. Sie sind nämlich nebenbei auch noch ein Privatmensch, haben 5 Kinder, habe ich gelesen. Also Respekt für diese vielen Aufgaben, die Sie beruflich machen, auch ehrenamtlich, berufspolitisch machen und zusätzlich auch noch das alles mit der Familie unter einen Hut kriegen. Ich glaube, da muss man verdammt gut organisiert sein, oder?
Ja, Organisation ist schon gut oder auch schlanke Prozesse. Also ich mag sehr, also ich bin ja chirurgisch tätig und mag am liebsten auch fachlich operieren. Und das ist ja auch ein Prozess, so Operation. Und weiß man ja, dass also schlanke Prozesse und ja überbordende Strukturen abgeschafft werden und schlanke Prozesse gefördert werden sollen. Und so versuche ich auch meinen Alltag zu organisieren. Aber klar, ja, muss halt alles durchstrukturiert sein.
Kompliment. Ja, ich habe natürlich ein bisschen über Sie gelesen, was Sie ansonsten auch so für Themen haben. Wir werden zu einigen zu sprechen kommen. Dabei ist mir ein Interview aus dem Tagesspiegel aufgefallen. Es ist schon ein bisschen her, das Jahr 2018. Damals sind Sie auch gefragt worden, warum Sie denn eigentlich Gynäkologin geworden sind. Und Sie haben eine Antwort gegeben, da war ich im ersten Moment doch ein bisschen baff. Wissen Sie noch, was Sie damals gesagt haben?
Nee, weiß ich nicht mehr so genau.
Sie sagten, ja, Sie mögen Frauen, das seien die angenehmeren Menschen. Das war Ihre Antwort.
Ja, das fußt noch auf den Erfahrungen im Studium sozusagen, auch zum Teil mit männlichen Patienten und auch mit dieser doch sehr konservativen, hierarchischen Struktur, die wir in der Medizin finden. Aber ich habe natürlich, also 3 von 5 Kindern sind männlich und ich habe natürlich auch einen Mann zu Hause. Also ich kenne mich schon auch ein bisschen mit Männern aus und sie sind natürlich auch angenehme Menschen oder können auch angenehme Menschen sein. Aber mein Feld ist halt die Gynäkologie und ich bin halt mit Herz und Seele Gynäkologin und finde das nicht nur fachlich interessant, mich mit Frauen zu beschäftigen und Erkrankungen der Frau und kann natürlich viele Sachen auch von mir und meinem Körper herleiten, weil es ist ja auch viel Physiologie dabei, also viel Geburt, Verhütung, Menopause und sowas. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Feld, was gestärkt gehört. Also Frauen in der Medizin sind zwar in der Überzahl, aber nichtsdestotrotz sind sie zum Beispiel in Führungspositionen nicht vertreten. Und deswegen finde ich schon, dass es ein Aspekt ist, wo ich mich gerne betätige und auch dafür gerne sorge, dass die Struktur ein bisschen ja, gerechter einfach wird.
Ja, in der Tat ein wichtiges Thema. Frauen in Führungspositionen, gerade auch im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen, das fällt uns auch auf. Ich gebe zu, wenn wir in der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gremiensitzungen haben, es gibt wenig Gremien, wo wir nahezu ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis hätten. Und mir fällt gar kein Gremium ein, wo vielleicht sogar Frauen in der Überzahl sind. Also insofern, ja, ganz offensichtlich gibt es da noch erheblichen Nachholbedarf. Und ich habe es am Anfang ja schon gesagt, sie sind bisher die einzige Chefärztin im Bereich Gynäkologie an der Charité gewesen. Auch das ist ja bezeichnend. Eigentlich ein Fach, von dem man davon ausgehen müsste, dass es zumindest heutzutage doch ganz klar auch über alle Hierarchieebenen hinweg von Frauen besetzt wird und entsprechend ausgeübt wird. Was zeichnet Frauen aus, wenn sie dieses Defizit auch beschreiben an Führungskräften im Krankenhaus, in der Krankenhausorganisation? Was machen Frauen anders? Was können Frauen sozusagen besser machen, damit wir auch in den Krankenhäusern vielleicht bessere Arbeitgeber sind und attraktivere Arbeitgeber?
Ja, das ist interessant. Die Frage, es gibt ja mittlerweile Studien, die speziell auch die Tätigkeit von Ärztinnen untersucht haben und deren Output und deren Qualität und eine starke Studie aus Kanada, eine starke Studie aus Japan. Die haben also unterstrichen, dass die Morbidität und Mortalität von den Patientinnen, die von weiblichen Ärztinnen behandelt wurden, also geringer ist im Vergleich zu männlichen. Und da fragt man sich natürlich, warum ist es so? Also warum haben die Patienten eine geringere Mortalität und Morbidität, wenn sie von Frauen behandelt werden? Und besonders eklatant ist dieser Unterschied bei der Behandlung wiederum von Frauen. Ja, also da ist wirklich nochmal ein starker Unterschied im Behandlungsoutcome. Und es gibt da verschiedene Erklärungen, das kann man alles in den Papern nachlesen. Zum Beispiel ein Erklärungsmodell ist, dass es weniger Frauen in Führungspositionen gibt, die zum Beispiel operieren und solche Eingriffe überhaupt durchführen. Und dass die Frauen, die das also geschafft haben, dahin zu kommen, einfach auch von der Selektion sehr viel besser sind qualitativ. Dann gibt es ein anderes Erklärungsmodell, dass Frauen also ganzheitlich behandeln, also nicht nur sozusagen das monothematisch sozusagen Outcome-Operation, sondern dass sie auch die sozialen, psychologischen, rehabilitativen und so weiter Aspekte in Betracht ziehen. Also auch sehr interessant, wie ich finde. Und naja, was machen Frauen anders? Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, und aus meinem eigenen Umfeld, dass Frauen immer alles ganz perfekt, sie wollen perfekt qualifiziert sein, bevor sie sich auf die Chefärztinstelle bewerben. Ja? Und sie sind auch sehr defizitorientiert. Sie sagen dann, das kann ich nicht, ich kann zum Beispiel keine Urogynäkologie oder sowas und deswegen kann ich ja gar keine Chefärztin sein. Und Männer sind da so ein bisschen, sagen wir mal, mutiger und sagen, oh naja, auch wenn ich das jetzt noch nicht so gut kann, trotzdem, das schaffe ich schon. Und da können wir uns auf jeden Fall, da können wir also beide Geschlechter voneinander lernen und wir Frauen natürlich auch sozusagen sagen, auch wenn ich das nicht perfekt kann, dann heißt das nicht, dass ich nicht eine sehr gute Führungskraft sein kann. Und aber das täuscht jetzt so ein bisschen hinweg darüber, dass natürlich die Strukturen nicht ausgelegt sind darauf, Frauen zum Beispiel auch diese Karriereoptionen und Führungspositionen schmackhaft zu machen. Und ich sag mal ein Beispiel, als ich angefangen habe, Chefärztin zu sein, da war mein jüngstes Kind, damals hatte ich 4 Kinder, 6 Monate alt. Und das ist natürlich eine Situation gewesen, also ich wollte nicht unbedingt gerne Chefärztin werden mit einem 6 Monate alten Kind. Aber auf der anderen Seite war das ein sehr guter Job und ich wollte immer in diesem Krankenhaus Chefärztin werden. Schon seit dem Studium fand ich das toll. Und deswegen habe ich dann in den sauren Apfel gebissen und gesagt, naja, das Kind ist 6 Monate gut, aber ich will das unbedingt, dann mache ich das trotzdem. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und dann waren permanent Sitzungen 17 Uhr. Ja, und 17 Uhr, ich hatte ja noch 3 andere Kinder, die ein bisschen größer waren. 17 Uhr ist einfach eine blöde Zeit für jemanden, der sich in seiner Familie engagieren will oder der überhaupt mal ein Leben außerhalb des Krankenhauses noch hat. Und dann habe ich die Probezeit abgewartet und gesagt, okay, ich halte das jetzt aus. Und es waren Chefarztsitzungen, wo ich sowieso die einzige mit einer anderen Frau die einzige Frau war. Und dann nach der Probezeit habe ich gesagt, Leute, wir müssen diesen Termin ändern. Ich kann das nicht leisten. Also entweder ihr macht es ohne mich oder wir verschieben die Uhrzeit. Und das war ein Riesendrama. Das war wirklich so zwischen Witze über mich, über Beschimpfungen ganz klar und Angehen war alles dabei als Reaktion. Aber ich war ja sozusagen Härteres gewöhnt aus der Charité, deswegen war es nicht so schlimm. Und dann habe ich das ausgehalten und jetzt, also dann wurde das geändert auf 14:30, was halt viel besser zu Menschen mit einem Leben außerhalb der Klinik passt.
Genau. So wie Sie das beschreiben, könnte das ja durchaus auch eine gewisse Strategie von einer Gruppe von Führungskräften sein, andere vielleicht ein bisschen fernzuhalten, die genau wie Sie das jetzt beschreiben, Beruf und Familie viel stärker verbinden müssen, die halten sich dann möglicherweise schon von Anfang an zurück und bewerben sich erst gar nicht auf so eine Stelle. Sie sind ja da jetzt einen Weg gegangen und haben gesagt, ich ziehe das jetzt durch, ich verändere, ich will das System ändern, damit ich auch mit meinen Herausforderungen dort meinen Platz finden kann. Und wie Sie sagen, ob man sich um 17 Uhr oder um 14.30 Uhr trifft, ist erstmal irrelevant, sondern die Frage ist ja, wie kriegt man es dann in den Prozess eingetaktet? Jetzt haben wir ja, ich glaube, mittlerweile 70% an Studierenden sind, glaube ich, mittlerweile Frauen im Bereich der Medizin. Und das ja ist nicht erst seit gestern, sondern die Abschlussquote ist ja auch mittlerweile deutlich feminin, wenn man es so sagen darf. Sind das, gerade was Sie so ein bisschen für sich beschrieben haben, sind das so nach wie vor so Mechanismen, die dann Frauen davon abhalten, dann auch wirklich diesen Weg durch die Organisation an die Spitze gehen zu wollen? Ist die Organisation noch zu sehr auf den klassischen männlichen Arbeitsalltag ausgerichtet?
Ja, auch. Also das hat mehrere Aspekte. Das hat den Aspekt der inneren Strukturen im Krankenhaus, aber es hat natürlich auch unseren gesellschaftspolitischen Aspekt, wie die Care-Arbeit in den Familien verteilt ist. Und da gibt es also Studien, die sich durch alle letztendlich Berufsgruppen arbeiten und zeigen, egal ob Akademikerin oder Hausfrau, die Care-Arbeit ist ungleich verteilt. Also das heißt, es fängt schon zu Hause an. Das Private ist politisch, das ist halt nun mal so. Und da muss sich jede Person selber fragen, wie ist es mit der Care-Arbeit in meinem Umfeld sozusagen und was kann ich da tun? Das ist ein Aspekt. Und der andere ist aber natürlich, wie werden auch Männer ermächtigt im Krankenhaus, sich um ihre Familie zu kümmern? Wissen Sie, so zeitgleich mit mir hat ein Chefarzt für Radiologie in meinem Krankenhaus angefangen. Und super Typ, wirklich klug und alles. Und er sagte irgendwann zu mir, er sieht seine Kinder nur am Wochenende. Und wir waren ungefähr, es war alles sehr ähnlich. Und ich dachte, wow, krass, also ich würde das wirklich nicht wollen, meine Kinder nur am Wochenende zu sehen. Also klar, für eine Zeit lang vielleicht und so, aber wirklich strukturiert. Und seine Frau war auch oder ist auch Ärztin. Und was bedeutet das für die Care-Arbeit in dieser Familie? Und ich will das gar nicht werten. Jeder kann das so machen, wie das zu einem eigenen Familienkonzept passt. Aber man muss es halt wissen. Man kann sich nicht gleichzeitig beschweren über eine fehlende Frauenquote in allen möglichen Positionen, wenn man sich nicht auch fragt, was kann ich in meinem täglichen Leben da anders machen und wie geschlechtergerecht bin ich eigentlich unterwegs? Und das zieht sich nicht nur durch das Private, sondern auch durch die Struktur. Zum Beispiel bin ich in der Ärztekammer aktiv und da ist die Frage zum Beispiel, wie viel Zeit schaffen es Frauen dieser zum Teil eben ehrenamtlichen Tätigkeit zu geben in den Nachmittags- und Abendstunden? Und wie ermächtigen wir aber Männer, eben sich davon frei zu machen und wiederum Strukturen für die Männer zu schaffen, dass sie sich in ihrer Familie engagieren wollen? Weil ganz ehrlich, wenn man mit Männern spricht, am Ende des Tages wollen sie das auch. Also sie wollen natürlich ihre Kinder aufwachsen sehen. Natürlich wollen sie irgendwie partizipieren, eine glückliche Frau haben und ein glückliches Leben und auch einen Ausgleich irgendwo. Sie wollen sich nicht verrauchen lassen von früh bis abends in irgendwelchen Strukturen. Und am Ende des Lebens, ich war bei so vielen Abschieden von männlichen Führungskräften dabei und die haben alle immer das Gleiche gesagt. An diesen Abschieden haben sie immer wirklich zum Teil weinend, ja, mit Tränen ihren Frauen gedankt, dass sie den Rücken freigehalten haben, haben sich bei ihren Kindern entschuldigt, dass sie so wenig Zeit hatten. Und ist es das wirklich? Ist das wirklich, was wir wollen? Ich weiß nicht. Also ich persönlich nicht. Muss jede Person selber für sich entscheiden natürlich. Aber wie gesagt, diese Tränen, die haben mich immer sehr, ja, sehr nachdenklich gemacht, ob das wirklich so ist und ob wir nicht viel mehr unsere Männer auch ermächtigen sollten, das Schöne in diesem Leben außerhalb des Krankenhauses zu sehen und dort auch natürlich eine relevante Rolle zu spielen und nicht nur der Vater zu sein, der nur kommt, um irgendwas Geld abzuladen oder wieder auf die nächste Dienstreise zu gehen und seinen Koffer zu packen oder so. Ja, das ist so, natürlich ist es halt auch, liegt es auch daran, wie arbeiten wir gemeinsam als Paar sozusagen oder als Konstellation? Sind die Männer werden die überhaupt für voll genommen in ihre Vaterrolle? Oder machen die und wir rollen mit den Augen und sagen, oh, wieder alles falsch gemacht und du musst es so machen, wie ich das als Mutter für richtig halte? Also da sind so viele Aspekte dabei, Sie sehen. Ja.
Ich sag jetzt mal auch aus meiner Position als Mann in einer Führungsrolle, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre älter als Sie, habe also sozusagen diese Situation vielleicht noch so viel intensiver erlebt. Also ich komme ja aus einer Situation oder aus einer Zeit und aus einem Umfeld, wo das eigentlich erwartet wurde. Wenn man als Mann früher nach Hause gegangen ist und vielleicht die Arbeitszeit dann oder die Arbeit dorthin verlagert hat, wo die Kinder vielleicht schon im Bett waren, dann ist das schon etwas merkwürdig angekommen und man ist da merkwürdig angeschaut worden. Also das war In der Tat ist es ja eine Kultur gewesen zumindest. Ob es heute noch so durchgängig ist, ich glaube, es hat sich schon einiges geändert. Also ich sag mal, da hat Corona wahrscheinlich auch sein Gutes gehabt an dieser Stelle, in dem Homeoffice eingeführt wurde. Wir haben mittlerweile auch, das ist so meine Wahrnehmung, durch den Fachkräftemangel überall ein Stück weit ein Umdenken. Wir haben auch eine andere Anspruchshaltung von jungen Männern und jungen Frauen, beide. Ob es da noch große Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Aber ich nehme das so wahr, die eben das Private und das Berufliche viel besser in Einklang bringen wollen, die nicht mehr so verzichten möchten, wie Sie das eben jetzt beschrieben haben. Glauben Sie, wir müssen da, vielleicht auch wir als Verband, Deutsche Krankenhausgesellschaft, uns noch deutlich drum kümmern, dass dieser Change, dieser Veränderungsprozess noch stärker vorangeht? Oder ist die Tatsache, dass wir ja ohne eine hohe Frauenerwerbsquote gar nicht mehr unsere Arbeit gemacht bekommen, ist das nicht schon allein Treiber genug für die Krankenhausträger und für die Verantwortlichen, die Strukturen so zu gestalten, dass das eben dann auch passt, so wie Sie es beschrieben haben? Also ist da noch Druck und sind da noch Treiber im System notwendig oder läuft es jetzt von allein?
Also es läuft leider nicht von alleine, würde ich sagen. Und egal, welches Argument man nimmt, ob man jetzt sagt, okay, wir brauchen es, um die Wirtschaftlichkeit unseres Landes und auch die Funktionsfähigkeit unseres Landes aufrechtzuerhalten, brauchen wir die Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Das kann man ja sagen. Ich persönlich würde sagen, naja, es ist einfach eine ungerechte Gesellschaft. Es kann nicht sein, dass die Frauen eben die Strukturen nicht mitbestimmen und dass sie nicht in Führungspositionen eben auch letztendlich die Spielregeln mit aufstellen müssen können, nach denen sie ja dann leben müssen. Mhm. Das wäre so mein Antrieb, aber jedes Argument ist uns gerade, also ist gerade recht sozusagen. Und wenn wir jetzt nach Skandinavien gucken, da würde man sagen, da gucken wir immer so ein bisschen neidisch aufs Gesundheitssystem, was sicherlich jetzt auch nicht perfekt ist, aber immerhin. Und da ist es ganz klar so, dass eben Männer auch ganz anders incentiviert und ermächtigt sind. Also die haben einfach eine ganz klarere Struktur, die werden als Väter für voll genommen. Mhm. Also deren väterliche Rolle, die ist ganz klar gesetzt. Also da fängt keiner an, rum zu diskutieren, ob die Person jetzt nachmittags die Kinder abholt oder nicht, sondern das ist einfach komplett internalisierter, als wir das betreiben leider. Von daher, ja, also Frauen sind auf jeden Fall notwendig und die Medizin ist halt schwierig, weil also in Preußen, wo wir ja jetzt sind, durfte die erste Frau Medizin studieren 1910. Mhm. Ja? Das heißt, wir blicken gerade mal auf 110 Jahre weibliche Präsenz in der Medizin zurück, mal geschweige denn von Führungspositionen. Mhm. Und ich persönlich habe 87 Jahre nach der ersten Frau angefangen zu studieren, Medizin. Und dieses Privileg war mir gar nicht bewusst. Privileg, auf der anderen Seite totale Unverschämtheit, dass wir jahrhundertelang nicht an den Universitäten mitarbeiten durften. Und als Menschen irgendwie, als quasi nicht Menschen, wurden ja Publikationen geschrieben, sind Frauen Menschen, wurde publiziert von Ärzten. Mhm. Und die Antwort wurde auch gleich gegeben, nee, Frauen sind keine Menschen, ne? Also das Möbius, der Arzt, hat das publiziert und ja, das ist schon schwierig, also auch zu ertragen. Ich finde schon, dass wir als moderne, geschlechtergerechte Gesellschaft noch wirklich einen Zahn zulegen können.
Ja, jetzt haben wir viel über Frauen in der Medizin oder was heißt viel? Wir haben mal versucht, das Thema ein bisschen zu umreißen. Frauen als Ärztin in der Organisation, die wahrscheinlich heute in der Tat noch männlich dominiert ist und auch von den Strukturen. Ich würde gerne mal zur Frau als Patientin kommen. Mhm. Ist ja auch ein wichtiges Thema von Ihnen. Sie haben also einen Begriff, ich weiß nicht, ob Sie ihn geprägt haben, aber für mich war er beeindruckend, feministische Gynäkologie. Ich als Mann ziehe mich jetzt mal zurück an dieser Stelle und sage, naja, Gynäkologie, Frauenheilkunde ist ja typisch Frauen. Was gibt's da noch zu feminisieren an diesem Thema? Ja. Aber Sie können uns bestimmt helfen, was damit gemeint ist. Also wo sind da noch die Herausforderungen?
Ja, also ich bin auch Gynäkologin geworden, weil ich gedacht habe, naja, in der Gynäkologie, da sind wir doch in der ersten Reihe, wenn es um die Unterstützung von Frauen gibt und Frauen geht und um Frauenthemen. Und da sind wir doch alles, egal ob wir Männer oder Frauen sind, sind wir doch alles Advokaten und Advokatinnen von Frauen und deren und Umsetzen von Gesundheit und auch deren Selbstwirksamkeit umzusetzen. Und da musste ich hart lernen, dass das nicht so ist. Dass zum Beispiel der Berufsverband der Frauenärzte also die Strukturen schafft, für die gesamte Gynäkologie und für die niedergelassene Gynäkologie auch, die nicht so ganz auf Frauen zugeschnitten sind. Also wo die sprechende Medizin fehlt und wo auch zum Beispiel so eine wichtigen Themen wie Verhütung, Menopause und ganz viele Themen auch nicht richtig adressiert sind aus der Perspektive der Patientin. Und jetzt kann man sagen, ja, woran liegt es? Das liegt vielleicht nicht am Geschlecht, kann sein, aber 5 von 6 Vorstandsmitgliedern des Berufsverbands der Frauenärzte sind eben männlich. Und das ist schon, das stößt schon auf sozusagen. Das ist schon eine Frage, warum ist das so? Warum bin ich eine von 3 Chefärzten in Berlin für Gynäkologie und Geburtsmedizin? Wir sind 21. Warum ist es so? Und da kann man sagen, die Medizin, die wird ja jetzt Gott sei Dank immer mehr aus der Perspektive der Patienten und Patientinnen gedacht, mit den PROMs und PREMs, mit den Patient-Related Outcome Measurements und Experience Measurements, wo man sagt, wir gucken uns an, was die Person eigentlich selber unter Qualität ihrer Gesundheit versteht. Und das ist ja so eigentlich so ein bisschen absurd, dass wir es in der Medizin immer so hierarchisch gedacht haben, wir wissen ja, was die Patientin will und braucht. Ja? Und das wird schon alles richtig sein. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Wir sind natürlich tolle Ärzte und Ärztinnen, ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist natürlich die Perspektive der Patientin auch extrem wichtig. Und es ist schön, dass wir das immer mehr auch mit in den Fokus nehmen und wirklich fragen, wofür steht wirklich eine qualitative Bewertung von Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsstruktur aus der Perspektive der Patientinnen. Und so ist es in der Gynäkologie letztendlich auch. Ne? Wir haben diese sehr, also besonders Geburtshilfe, auch sehr mechanistisch, hierarchisch und ja, patriarchal auch, weil das waren auch Verzweiflungstaten. Man hat dann Instrumente erfunden, um die Babys aus den Bäuchen rauszukriegen und so, weil damit die Frauen nicht sterben. Und ich verstehe das auch alles, aber es ist halt ein sehr mechanistischer Blick auf Medizin, der nicht so sehr aus der Perspektive der Userinnen ist. Mhm. Und da, glaube ich, können wir alle noch mehr tun.
Gibt es ja sicherlich auch Forschung dazu und Studien und gibt es auch, ich sag mal, ausgesprochene Förderprogramme und Treiber im System, die versuchen, hier Fortschritte zu erreichen. Auch da ist es ja erstaunlich, dass Sie beschreiben, dass in einem Fach, in dem Frauen ja als Ärztinnen dominieren müssten, ich weiß gar nicht, wie ist die Quote bei Gynäkologen?
77% Frauen.
Mittlerweile. Dass trotzdem da auch hier die eigene medizinische Fachgesellschaften so nach wie vor so männlich dominiert und ganz offensichtlich auch medizinische Methoden, ärztliche Methoden noch nicht so vorangekommen sind in dem Sinne, wie Sie das da beschreiben. Also gibt es dort ausreichend Möglichkeiten, dann auch eben neue Wege zu beschreiben, zum Beispiel durch Forschungsmittel und Ähnliches? Erleben Sie das so oder ist das ein Exotenthema und wird nicht so richtig ernst genommen?
Nee, das Thema wird schon ernst genommen, glaube ich, weil die Frauen fordern es ja auch ein, erfreulicherweise, in allen Ebenen, Journalistinnen, Anwältinnen, Ärztinnen, wie auch immer. Also die Frauen fordern es ein und es ist ja auch eine existenzielle Frage. Es ist natürlich genauso eine existenzielle Frage auch für Männer, die sich letztendlich am Ende des Tages ja bedroht fühlen durch das Hineinströmen von Frauen in Führungspositionen und sich existenziell bedroht fühlen. Aber man muss halt auch als Mann verstehen, dass es für uns Frauen auch existenziell ist. Ne? Das ist eine existenzielle Frage. Wo sind wir abgebildet, mitgedacht? Wo können wir uns verwirklichen? Wo können wir Spielregeln mitbestimmen? Und klar gibt es schon Strukturen, die gut sind, Mentorprogramme, Frauenförderung, Gendermedizin auch. Und auch da Gendermedizin. Wenn man jetzt mal, am Wochenende habe ich ins Parteiprogramm der AfD geguckt und gesehen, dass da, also Gendermedizin gehört abgeschafft, laut dem Parteiprogramm der AfD. Und da fragt man sich natürlich ernsthaft besorgt, wie kann das sein? Was ist die Assoziation mit Gendermedizin? Und die Wahrheit ist, Gendermedizin ist ja eine Medizin, die differenziert erstmal ganz grob zwischen männlich und weiblich. Aber sie ist ein Schritt hin zur individualisierten Medizin. Das heißt, sie ist für alle Geschlechter extrem von Vorteil. Besonders auch für Männer, besonders auch für Frauen. Also man kann überhaupt nicht, wenn man sagt, man ist gegen Gendermedizin, dann ist man gegen individualisierte Medizin, die eigentlich in allen Patientinnen was nutzen würde. Ja, das ist also absurd.
Wir gehen mal davon aus, dass diejenigen, die das Programm geschrieben haben, gar nicht wussten, über was sie da wirklich reden. Die haben den Begriff Gender wahrscheinlich gelesen und dann kam dieses Stichwort und dann Gender abschaffen und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Ja, ja klar. Ja.
Sodass viele eine Bedrohung sehen in diesem ganzen Gender und Gendermedizin, Gendern und so weiter. Aber es ist eigentlich keine Bedrohung, es ist eine Bereicherung für uns als Gesellschaft. Wir profitieren davon alle, auch Männer profitieren davon. davon. Und man muss das jetzt halt nur mit klarem Blick auseinander dividieren und gucken, wo wir noch mehr investieren können und Struktur geben können, um diese Themen voranzutreiben.
Es gab ja schon lange die Diskussion beispielsweise beim Thema Arzneimittel, inwieweit Arzneimittelstudien dort eben auch angemessen differenziert haben zwischen Männern und Frauen als Nutzerinnen dieser Arzneimittel. Nehmen Sie wahr, dass wir dort da mittlerweile eine Situation haben, wo Sie sagen, das wird jetzt ausreichend berücksichtigt, wie die Medikamente auf die verschiedenen Geschlechter dann eben auch wirken. Und insofern gibt es da auch die richtigen Hinweise für die Medikamente anwenden. Also haben wir dort für die pharmazeutische Industrie und für die Studien, die gemacht werden müssen, die richtigen Vorgaben? Reicht das aus? Ich frage mich das jetzt gerade, weil ich sitze ja auch im GBA für die Deutsche Krankenhausgesellschaft, wo es ja auch um die Zulassung neuer Medikamente geht für die Erstattung durch die GKV, durch die gesetzlichen Krankenkassen, wo uns ja dann immer auch wieder diese Studienergebnisse präsentiert werden. Ich gebe zu, ich habe mir da jetzt nie die Frage gestellt, ist da jetzt ausreichend zwischen Männern und Frauen differenziert worden, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass diese Vorgaben, die dort gemacht werden, angemessen sind. Wissen Sie darüber Bescheid?
Ja, also wir befinden uns auf dem Weg. Aber wir haben ja zahlreiche Gaps in der Medizin, ne? Den Gender Data Gap, den Health Gap und so weiter. Zahlreiche sozusagen Unterschiede in der Qualität und in den Daten bezüglich Männern und Frauen. Und in den Studien, das ist eben eine Herausforderung, dass Studien eben so konzipiert wurden, dass die häufig an männlichen Probanden durchgeführt wurden und auch noch werden. Und die Vorgabe ist 25% Frauenquote sozusagen. Naja, immerhin, sage ich mal, ist besser als null, wie in vielen Studien vorher. Aber natürlich finde ich schon, dass unsere Gesellschaft, so divers wie sie ist, halt am besten so auch abgebildet ist dann in den Untersuchungen. Viele Pharma-Studien scheuen sich davor, den Zyklus mitzudenken. Ist es eine menstruierende Frau, eine nicht menstruierende Frau? Wo steht sie am Zyklus? Natürlich ist das irgendwie, braucht man dann auch große Datenmengen, um das Ganze zu analysieren. Aber ein gutes Beispiel ist übrigens die Corona-Impfung. Mhm. Die wurde halt durchgeführt an also Männern, Frauen, die Studien, und es wurde der Zyklus überhaupt nicht mitgedacht und auch nicht als Nebenwirkung, was sich dann herausstellte. Die Corona-Impfung macht temporär, nur vorübergehend, Zyklusstörung, starke Menstruation zum Beispiel, ein-, zweimal. Weil das ist ja schon auch eine rheologische Impfung, und die aufs Blutgerinnungssystem auch wirkt, wie die Erkrankung ja auch, genauso die Infektion, ne? Und man hatte da überhaupt nicht in den Daten klar gekriegt, weil man es nicht mitgedacht hatte, dass die Menstruation sich verändert. Das musste dann hinterher mühsam durch Datenbanken von irgendwie Philologinnen oder so, haben sich dann da hingesetzt und eine Datenbank erschaffen. Das ist natürlich Quatsch.
Ja. Jetzt haben wir ohnehin bei uns in Deutschland ein gewisses Thema, Defizit beim Thema Daten und das, was Sie beschreiben, nämlich zu wissen, wie wirken bestimmte Methoden unterschiedlich bei Männern und Frauen? Was sind angemessene Methoden für die unterschiedlichen Geschlechter? Sowas entsteht ja durch Daten, indem man eben erfährt, wie sind denn die Ergebnisse unterschiedlich? Können wir die Hoffnung haben, dass wenn jetzt die elektronische Gesundheitsakte kommt und die Daten zusammengeführt werden und wir wirklich wissen, wie die unterschiedlichen Therapieformen dann in den Ergebnissen sind, dass wir dann auch eine andere Basis haben, um uns um Gendermedizin noch mal ganz anders zu kümmern als heute? Und wenn das so ist, dann stellt sich natürlich die Frage, warum können wir nicht auf internationale Daten zugreifen? Es gibt ja Länder, die schon längst viel mehr Therapiedaten haben als wir.
Ja, also auf jeden Fall hoffe ich natürlich auch, oder hoffen wir ja alle, dass mit der elektronischen Patientinnenkarte da ganz viel mehr noch Analysierbarkeit und Struktur kommt. Und das wäre toll, und das ist auch ein tolles, hehres Ziel, wie ich finde. Da profitieren wir, glaube ich, alle davon, wenn wir unsere Daten, die wir produzieren ja jeden Tag, wenn wir die auch besser analysieren oder ausgewertet bekommen oder rückgespiegelt bekommen. Was bedeutet das zum Beispiel für meine ärztliche Qualität? Ich weiß jetzt zum Beispiel, kriege ich nur sehr schwierig raus, wie gut ich zum Beispiel Krebs operiere. Also mache ich das gut? Ist meine Überlebensrate von den Patientinnen langfristig eine gute? Weiß man nicht so genau. Kann man sich dann über das regionale Krebsregister irgendwie versuchen, mit dem in Dialog zu gehen und die Daten zu ziehen? Aber das ist natürlich eine relevante Frage, wo wir auch sehr viel benchmarken können und sagen können, oh, die Person macht's gut. Was können wir denn so machen wie die Person, damit wir alle gut werden und noch besser? Sozusagen gut sind wir eigentlich alle. Es ist eine gute, sehr gute Gesundheitsstruktur in Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen, dass wir natürlich auf extrem hohem Niveau auch immer schimpfen und immer nur die Defizite sehen und in Wirklichkeit ist es natürlich ein wahnsinnig ausgeklügeltes, extrem gutes Gesundheitssystem. Mhm. Und die zweite Frage war,
warum nutzen wir nicht stärker vielleicht internationale Erfahrungen, und lassen sie in unsere Arbeit einfließen?
Ja, können
wir. Oder gibt es international nicht so viele Vorbilder, die deutlich weiter sind?
Doch, es gibt natürlich Länder, die sehr durchdigitalisiert sind in ihrer Gesundheitsstruktur. Kleinere Länder als Deutschland, ich meine, wir immerhin haben wir eine Bevölkerung von 80 Millionen, das ist halt einfach auch eine Riesenmenge Menschen. Und ja, wir können diese Daten auch nehmen, aber es ist natürlich für, sagen wir mal, wir haben ja schon den Anspruch, ein sehr gut modernisiertes und entwickeltes Land zu sein und wir wollen natürlich auch auf unsere eigenen Daten, auf unsere eigene Bevölkerung gucken und von denen die Daten wirklich analysieren und lernen. Also das ist dann wäre dann zweite Hand immerhin, das wäre auch gut, klar. Aber noch besser unsere eigenen.
Jetzt merken, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie enorm engagiert sind. Das merkt man auch, wie leidenschaftlich sie bei bestimmten Themen dann auch antworten. Da stellt sich für mich die Frage, jetzt sind Sie Chefärztin in ja wirklich einem großen Klinikum, zwei Standorte hier in Berlin. Hat man da die Möglichkeit, bestimmte Dinge anders zu machen, als das vielleicht war, bevor Sie gekommen sind? Also gibt es dann den Spielraum für Sie, Ihre Begeisterung, Ihre wahrnehmbare Überzeugung für bestimmte Dinge, die sich notwendigerweise verändern müssen, auch tatsächlich umzusetzen? Also haben Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele auch für uns?
Ja, also ich glaube, jede Person kann was tun. Und ich glaube, ich finde
es... Das animiert ja schon mal.
Ich finde es schön, wenn man seine gesellschaftliche Relevanz auch begreift, die jede Person hat. Also jede Person ist wichtig und ein relevanter Teil dieser Kette, die sich als Gesellschaft bildet. Und jede Person kann auch die Gesellschaft ein bisschen besser machen oder ändern, je nachdem. Und klar versuche ich in meinem Alltag schon irgendwie im Rahmen der Möglichkeiten zurechtzukommen und Impulse zu setzen oder zum Beispiel Frauen zu fördern oder mir anzugucken, den zum Teil auch wirklich mühsameren Weg zu gehen, also eine Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Das ist auf jeden Fall manchmal mühsamer und anstrengender. Aber ich finde, es ist wert. Und ich finde, es ist schön, wenn wir die Gesellschaft formen gemeinsam und uns angucken, wie das alles noch ein Tick besser werden kann.
Ist auch so ein bisschen die Botschaft, man sollte nicht immer darauf warten, dass sich die Rahmenbedingungen verändern, sondern selbst auch versuchen, dort, wo man ist, in der Position, der Funktion, wo auch immer, die Dinge so zu verändern, wie man glaubt, dass es dann auch im richtigen Weg ist. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema kommen. Sie setzen sich auch sehr stark für Diversität ein, auch im eigenen Krankenhaus, aber auch darüber hinaus, haben sich da öfter schon mal geäußert. Ja, auch ein Thema, von dem man wahrnimmt, dass es auf der einen Seite jetzt eine Zeit lang politisch sehr prominent diskutiert wurde und jetzt gerade so aktuell, das ist zumindest mal meine Wahrnehmung, hört man, die Politik muss sich wieder um die eigentlichen Probleme der Menschen kümmern und so. Das ist so ein bisschen das, was gerade so offensichtlich mehr Mainstream wird. Und ich nenne das jetzt mal so Minderheiten, um die es da geht, die berücksichtigen wir dann schon so im Alltag, machen wir schon. Aber das muss nicht so prominent politisch dann auch besetzt werden. Wie denken Sie darüber?
Ja, ist natürlich auch was mich umtreibt in dieser gesellschaftlichen Debatte, die wir haben, dass wir so zersplittert sind dass wir uns immer so auf unsere Unterschiede konzentrieren und nicht auf unsere Gemeinsamkeiten. Und in der Gynäkologie ist zum Beispiel auch was mich herausfordert, wie ich zum Beispiel mit Menschen umgehe, die sagen wir mal, die in Führungspositionen sich im männlichen Mainstream befinden und die natürlich extrem wichtig sind, die unser Land vorangebracht haben, die sehr viel geleistet haben und so und die vielleicht konträre Meinungen mit mir haben. Wenn vermeintlich, ja. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Gemeinsamkeiten, weil uns geht es natürlich zum Beispiel um die Qualität der Behandlung oder um ein starkes Gesundheitssystem und so. Und ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft noch mehr auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren können und nicht so sehr uns auseinander dividieren und immer sagen, der macht das irgendwie nicht so, wie ich das mache, deswegen ist das blöd, sondern dass man sagt, okay, wie können wir denn einen Nenner finden und so ein bisschen pragmatisch vielleicht auch, aber auch ein bisschen verbindend uns weiter bewegen, weil wir kommen ja, wenn wir uns immer weiter auseinander dividieren lassen, wo soll das hinführen? Ja, also da kommen wir ja nicht richtig weiter, dann befinden wir uns, da gibt es so viel Energieverlust dann auch und so und das ist, finde ich, jetzt nicht so zielführend. Und deswegen ist das, also diese, ist schön, wenn wir uns verbinden. Und natürlich liegt mir das Thema der Diversität dennoch sehr am Herzen. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft, so wie sie ist, wenn man sie sich mal einfach statistisch anguckt, da kann man so die grobe Kategorisierung Männer, Frauen, aber da kann man natürlich noch ganz viele andere Kategorisierungen bilden. Und es ist gut, wenn diese alle auch abgebildet sind in den Entscheidungsgremien. Also wenn die Personen, ob sie jetzt zu einer Minderheit oder nicht gehören, wie auch immer, oder einer vermeintlichen Minderheit, dass sie eben aber auch relevante Themen mitbestimmen, die sie betreffen. Das wäre wichtig.
Mhm. Man hört zum Teil aus der Medizin, aber auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass das Thema Transmenschen eine deutlich höhere Bedeutung gewonnen hat. Dass möglicherweise sich mehr Menschen auch von sich aus äußern, sagen, also ich fühle mich jetzt nicht in dem Geschlecht zugehörig, dem ich vielleicht biologisch zugeordnet bin nach meiner Geburt. Ist das etwas, was auch in der Gynäkologie sozusagen zugenommen hat, ein Thema, was Ihnen häufiger begegnet, als es vielleicht früher der Fall war?
Ich glaube, dass das Thema schon immer relevant war, irgendwo zu einem gewissen Prozentsatz, und dass wir das natürlich aber auch dazu eine offene Gesellschaft es braucht, die eben auch die Möglichkeit bietet, sich da eben auch zu äußern. Also, oder sagen wir mal so, wir haben und viele Gesellschaften haben das, einen binären Blick auf die Dinge, also Mann-Frau-Blick, ne? Paarbeziehung, Heterosexualität und so weiter. Und damit ist ein relevanter Teil der Menschen nicht erreicht, die zum Beispiel die sich eben nicht binär sehen, die eben nicht so ganz klar sagen und sich auch nicht so männlich-weiblich fühlen, vielleicht, sondern so eben auch verschiedene Nuancen haben. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Psychiaterin und hat gerade ihre Antrittsvorlesung gehabt und hat in ihrer Antrittsvorlesung gesagt, ist es eigentlich psychiatrisch gesehen, ist eine Person stärker als Mensch, stärker von der Persönlichkeit auch und durchsetzungsfähiger, wenn sie in der Lage ist, zwischen vermeintlich männlichen und vermeintlich weiblichen Eigenschaften hin und her zu switchen und die auch für sich einzusetzen und zu nutzen. Also man ist einfach vielleicht eine reichere Persönlichkeit, wenn man dann unterschiedliches Repertoire sieht, wenn man nicht nur sagt, ich bin eine Frau und deswegen mache ich das jetzt so wie die ganzen Frauen, sondern wenn man halt einfach, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Und von daher, ja, das Thema hat in der Gynäkologie, Transidentität hat einen Raum, Transmänner, Transfrauen, und ich denke, wir können tolerant sein und sagen, es gibt Menschen, die eine Transidentität haben, die eben nicht klar einem Geschlecht vielleicht zugeordnet werden wollen oder vielleicht einem anderen Geschlecht. Was bedroht es uns als Gesellschaft? Bedroht es uns? Eigentlich nicht.
Nein, also ich glaube auch, dem kann man zustimmen. Es bedroht uns nicht. Die Frage ist sozusagen, wie man mit dieser politischen Debatte vielleicht auch umgeht, die jetzt gerade so einen anderen Schwenk nimmt. Ich habe es eben schon mal angedeutet, wo man denkt, na komm, lass uns mal wieder über ein anderes Thema reden. So ein bisschen kommt das rüber. Und uns wieder den eigentlichen Problemen zuwenden. Aber ich glaube, das, was Sie gesagt haben, ist richtig. Wir müssen den Menschen in ihrer Vielfalt, in ihrer höchsten Unterschiedlichkeit, die sie einfach haben, ein Stück weit auch gerecht werden. Wir können uns nicht wahrscheinlich um alles kümmern in gleicher Art und Weise, aber wir müssen sozusagen dieser Vielfalt am Ende des Tages gerecht werden. Toleranz üben, zuhören und überlegen. Und das ist, glaube ich, im Krankenhaus schon auch bedeutsam. Was kann diese Vielfalt auch für uns für einen Mehrwert bringen? Und bringt sie ja definitiv, ob das kulturelle Vielfalt ist oder in anderen Lebensbereichen diese Vielfalt. Ich glaube, unsere Organisationen profitieren davon. Sie haben es eben mal so zwischen Männern und Frauen angesprochen, aber eben auch im Bereich der Kulturen ist das ja wahrnehmbar, dass ich, indem ich einen anderen Blick mal einnehme und mich auf eine andere Kultur auch einlasse, auf einmal spüre, da gibt es Wertvorstellungen oder auch Überlegungen, die würden uns auch ganz gut tun. Ja, ich glaube, das ist schon richtig. Ist das ein dickes Brett, das Thema Diversität, wenn man sich dafür engagiert in der Organisation Krankenhaus, in einem Unternehmen, oder gibt es da große Bereitschaft? Das ist ja, jedes große Krankenhaus hat ja mittlerweile einen Beauftragten oder eine Beauftragte für das Thema. Mhm. Es gibt manchmal Projektgruppen und was auch immer. Es stellt sich so von außen die Frage, wie viel ist davon wirklich gelebtes Denken und Veränderungsprozess, oder wie viel macht man einfach, weil man es jetzt auch machen muss? Ja, was haben Sie denn da für einen Blick drauf?
Ja, ich arbeite bei Vivantes, und da ist es so, dass es einen Diversitätsrat gibt, also eine Gruppe von Menschen, die sich um dieses Thema kümmert. Und das finde ich auch richtig und wichtig, um natürlich auch, natürlich, klar, es wird es auch bestimmt auch, ist es für zum Beispiel potenzielle Arbeitnehmerinnen einen Blickwinkel und eine Möglichkeit, eben sich da auch zu sehen. Ja. Aber es ist, ich denke, dass die bunte Gesellschaft, die wir besonders auch in Berlin haben, ist eine schöne Gesellschaft, ist ja schon auch bereichernd. Und Studien sagen, dass Teams, die divers besetzt sind, eben auch stärkere Teams sind und besser funktionieren, bis hin zu bessere Leistungen bringen und so weiter.
Ich komme jetzt doch so gegen Ende unseres Gesprächs nochmal aufs Thema Gesundheitspolitik, Krankenhausreform. Mhm. Sie sind ja als Chefärztin in einem großen öffentlichen Krankenhausträger, der wirtschaftlich jetzt auch nicht so ganz perfekt dasteht. Ich will es mal so formulieren. Es sind ja veröffentlichte Zahlen, auch Vivantes hat hohe Defizite, ist auf Zuschüsse des Landes als Eigentümer angewiesen. Wie kommt das bei Ihnen an? Wie kommuniziert da die Geschäftsführung diese Situation? Wie sehr nimmt man Sie dann auch als Chefärztin sozusagen in Anspruch zu sagen, wir müssen hier versuchen, wirtschaftlicher zu werden, vielleicht Kosten einzusparen? Also ist das ein Thema, was in den letzten 1-2 Jahren für Sie wesentlich präsenter geworden ist? Oder macht die Geschäftsführung ihren Job um die Wirtschaftlichkeit und die Chefärztin darf arbeiten, so wie sie es gewohnt ist?
Nein, das erlebe ich schon als Teamaufgabe. Das kann ja auch nur eine Teamleistung sein und nicht so direktiv, sondern also ich finde, einerseits ist die Perspektive aus dem Krankenhaus, aber letztendlich sagen wir ja alle, wir haben ein hohes Bruttoinlandsprodukt, was wir für Gesundheitsmaßnahmen ausgeben. Und wir wollen, dass das sich noch besser abbildet bei der gleichzeitigen Herausforderung, die ich auch sehe. Zum Beispiel, dass sich jetzt, sag ich mal, als Beispiel Krebstherapien sehr, sehr teuer sind. Mhm. Und natürlich sich da auch sehr viele andere Fragen stellen. Wie finanzieren wir diese überbordenden Kosten, die da entstehen? Ja, also wie machen wir das? Und wie können wir unser Gesundheitssystem restrukturieren? Und gleichzeitig sehe ich natürlich auch sehr viel Verschwendung in deutschen Krankenhäusern. Es ist ja unfassbar viel Verschwendung. Und ich persönlich wünsche mir schon eine Krankenhausreform und eine Struktur, die besser zu der Praktikabilität im Alltag passt, wo zum Beispiel Verschwendung reduziert wird, also wo wir einfach auf der einen Seite einen Qualitätsblick auf die Behandlung werfen, aber auch einen ökonomischen Blick auf die Behandlung natürlich logischerweise. Und der ist jetzt noch, also der, das ist natürlich ein Prozess und der vollzieht sich über Jahre, aber wir haben ja schon seit Jahren sind wir Ärzte, Ärztinnen ja schon ökonomisch gefordert und gefragt, obwohl das ja gar nicht Teil unseres Studiums ist, leider. Ne? Mhm. Eigentlich müsste das vielmehr auch Teil unseres Studiums sein, dass wir da effiziente ökonomische Entscheidungen auch treffen, was wir nicht oft auch oder was wir oft nicht tun. Und von daher, also ist es eine Teamleistung zwischen Geschäftsführung und Chefärztinnen und den ganzen Teams sozusagen allen. Mhm. Und wir sind alle gefragt, was wollen wir für eine Gesundheitsstruktur? Also was wollen wir für ein Gesundheitssystem? Soll das so weitergehen? Okay. Also muss man sich halt die Frage stellen, ja, was ist gut, was geht noch besser und wie können wir die Aspekte, die wir selber jetzt noch nicht so optimiert finden, wie können wir das verbessern? Und mir fallen da schon zahlreiche ein und ich freue mich auf Veränderung in dieser Hinsicht, weil das wird besser werden. Das ist natürlich Prozess immer, Veränderung ist immer ein bisschen schmerzhaft und so, aber das, weil es halt impliziert, dass das Vorhergegangene vielleicht irgendwie nicht ganz richtig war, aber das stimmt ja nicht. Es ist ja ein Prozess, es ist Veränderung und es adaptiert sich, es ist eine Evolution und die wird vollzogen. Ja.
Ich frage mal nach, wenn Sie haben zweimal gesagt, dass Sie da auch viel Verschwendung sehen. Also man kann effizienter werden. Denken Sie da daran, geht es darum, dass Materialien nicht sparsam und angemessen verwendet werden? Oder geht es darum, dass wir Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern behandeln, die vielleicht gar nicht dahin gehören und insofern der Begriff der Verschwendung zutrifft? Oder was verbirgt sich hinter diesem Begriff in Ihrer Wahrnehmung dann im Krankenhaus?
Also ich mag sehr gerne Lean Management. Also ich habe auch über meine ganze Abteilung so ein Lean Management Projekt gezogen. Das war unglaublich bereichernd. Und Lean Management bedeutet ja einfach schlankes Management, schlanke Strukturen. Also dass man sich anguckt, wo sind Verschwendungsarten im Krankenhaus. Da gibt es irgendwie 8 Verschwendungsformen, Wege, Material und so weiter. Aber klar, also meine Oma, die war mal neulich im Krankenhaus und war exsikiert im Sommer Und meine Oma hatte seit 10 Jahren Tremor in der Hand. Ja? Mhm. Und kam dann also akut in die Rettungsstelle und wurde wegen ihrer Exsikkose, also brauchte ein bisschen Flüssigkeit. Und dann fingen auf einmal die behandelnden Ärztinnen an zu sagen, ja, jetzt muss man noch dem Tremor auf den Grund gehen. Da brauchst du jetzt ein Schädel-CT. Und ich dachte nur so, Gott, lass die Hände von meiner Oma, weil das weiß ich schon, wie das läuft. Dann kriegt sie ein Schädel-CT, dann kriegt sie noch was ich für eine Untersuchung. Und meine Oma kann prima leben mit ihrem Tremor. Lassen wir sie in Frieden und das ist ihre Lebensqualität so, ne? Mhm. Und ja, wir haben manchmal.
Also ein Stück Überversorgung auch.
Auch das oder Doppeltuntersuchungen oder auch letztendlich auch, dass die Patientin zu unstrukturiert zu 5 Ärztinnen gehen kann und die gleiche Gesundheitsabfrage nochmal stellen kann. Zweitmeinungen auf jeden Fall, aber Dritt-, Viert- und Fünftmeinungen wirklich und das ist realer Alltag.
Ne? Ja. Ja, wir dürfen gespannt sein, was sich in den nächsten Jahren verändert. Dass sich da, glaube ich, was verändern muss, ist klar. Was uns immer wieder auffällt bei diesem ganzen Thema, auch wenn wir dann über Ärztemangel oder über Personalknappheit im Krankenhaus sprechen, wir leisten uns ja ziemlich viel Arbeitszeit von hochqualifizierten Menschen im Krankenhaus, die sich mit Bürokratie, Dokumentation, Kontrolle und Ähnlichem beschäftigen. Ist das ein Funktionärsproblem oder ist das reale Wirklichkeit? Erleben Sie das auch als wahnsinnig aufgebaute Bürokratie?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte in einem meiner Krankenhäuser habe ich einen Digitalisierungswettbewerb gewonnen und durfte die Prozesse digitalisieren im großen Stil. Da hatte Vivantes eine Ausschreibung und ich hatte mich beworben mit einem Konzept. Und dann haben wir da Digitalisierung umgesetzt. Und natürlich sind jetzt digitalisierte Prozesse auch nur so gut, wie der Prozess an sich gestaltet ist. Und wenn wir jetzt einen schlechten Prozess digitalisieren, ist immer noch ein schlechter Prozess. Und deswegen, ja, also auch da muss man aufpassen, was man so ganz schön viel Doku und so. Ich finde, dass zum Beispiel auch viel Arbeit abgenommen werden sollte durch Digitalisierung. Und das ist ja auch möglich. Das haben wir in unserem Nicht-Krankenhausalltag, schaffen wir das ja auch. Ja. Oder sagen wir mal so, aus Perspektive der Patientin zum Beispiel, die kommt und kriegt eine Krankenhausleistung und dann wartet sie. Ja? Hat sie einen Bruch sozusagen, auch einen Kommunikationsbruch. Sie weiß nicht, was passiert. Sie kennt ja das System nicht. Oder sie wird operiert, dann muss sie stundenlang warten, bevor sie eine Information bekommt. In welchem anderen Bereich unseres Lebens haben wir immer diese Informationsbrüche, wissen nicht so genau, es ist beängstigend und so weiter. Also ich glaube schon, dass wir da noch mehr auch die Prozesse und die Digitalisierung auch in die Pflicht nehmen können, uns Bürokratie abzunehmen und ja uns auch zu glücklicheren Menschen im Gesundheitswesen noch zu machen. Ja.
Schöner Schlusssatz. Ich glaube, das ist sowohl gerichtet auf die, die im Krankenhaus arbeiten, aber Sie haben es ja auch mehrfach angesprochen, auch die Patientenperspektive muss noch stärker zum Ausdruck und zur Geltung kommen und wir müssen sie noch stärker berücksichtigen. Ja, liebe Frau Professor Bankler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, hat mir Spaß gemacht. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen weiterhin.
Ja, danke. Aber ich fand es auch sehr unterhaltsam. Danke.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.